Ja, so ein Stück weit geht es natürlich auch in der Predigt heute darum, dass es diese beiden Möglichkeiten gibt. Natürlich, wenn man Entscheidungen trifft, gibt es meistens zwei Möglichkeiten, eine nach rechts, eine nach links. Ich lese mal den Predigttext vor. Er entspricht etwa Hoffnung für alle. Einiges habe ich verändert, um es ein wenig deutlicher zu machen. Matthäus 21, 28 bis 32. Wer das in seiner Bibel mitlesen möchte, darf das natürlich gerne tun. Hoffnung für alle. Was sagt ihr dazu? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er bat den ersten: Mein Sohn, arbeite heute in unserem Weinberg. Ich will aber nicht, entgegnete dieser. Später tat es ihm leid und er ging doch an die Arbeit. Auf den zweiten forderte der Vater auf, in dem Weinberg zu arbeiten. Ja, Herr, antwortete dieser, doch er ging nicht hin. Wer von den beiden Söhnen hat nun getan, was der Vater wollte? Sie antworteten, der Erste natürlich. Natürlich, ist ja klar. Da sagte Jesus, ich versichere euch, ihr betrügerischen Zolleinnehmer und die Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Johannes der Täufer kam zu euch und zeigte euch den Weg zu Gott, forderte euch auf, zu Gott umzukehren, aber ihr wolltet nichts von ihm wissen. Die betrügerischen Zolleinnehmer und Huren dagegen folgten seinem Ruf. Und obwohl ihr das gesehen habt, kamt ihr nicht zur Besinnung und wolltet immer noch nicht auf ihn hören. Das ist eine Situation, die wir natürlich kennen. Nicht nur, wenn man zwei Söhne hat, sondern auch wahrscheinlich, wenn man zwei Töchter hat oder wenn man nur einen Sohn, eine Tochter oder wie auch immer hat. Helft mal mit. Warum muss ich eigentlich immer? Das ist nach den Ferien, nach dem Urlaub genau das, was man als Eltern braucht. Helf mal mit, das Auto leer zu räumen. Kannst du mal die Badehosen zum Waschen bringen? Kannst du mal helfen, den Koffer leer zu räumen? Warum ich eigentlich immer? Ich bin immer der, der hilft. Nein, ich will nicht. Nach den Ferien eine Situation, ich habe eine Verabredung, muss schnell noch weg, ich muss schnell noch meine Schulkameraden treffen, ich weiß ja nicht, was wir brauchen und so weiter. Zwutschiwutz sind sie alle weg. Und dann räumst du den Wagen leer und machst die Koffer frei und räumst die Badehosen zum Waschen oder was auch immer. Realität, so sieht Alltag aus, zu Hause mit Kindern. Natürlich, nach den Ferien, aber auch nach der Schule, wenn sie von der Schule nach Hause kommen und vielleicht auch manchmal, wenn sie von der Lehre nach Hause kommen, oh Papa, ich kann nicht mehr, oder wenn sie von wo auch immer kommen und helfen sollen, kannst du mal schnell mit anfassen, warum ich eigentlich? Stell dir vor, es gibt Arbeit und keiner geht hin. Das ist so. Und wenn man die Musiker zusammenführen will und eine Lobpreisgruppe, es ist noch keiner da und du bist die Einzige, warum ich denn? Wenn mir keiner hilft, wie soll ich das denn machen? Es ist wahrscheinlich an allen Ecken und Enden der Gemeinde oder des Reiches Gottes oder zu Hause oder wo auch immer, immer wieder das gleiche Lied. Vater hat einen Weinberg hier in dieser Geschichte, eine übliche Sache, hat zwei erwachsene Söhne und fragt sie um Hilfe. Natürlich ist das nicht einfach nur mal so, dass man den Koffer jetzt leer räumt oder wie auch immer, sondern es hat natürlich einen Tag Arbeit im Weinberg, das ist schon eine ganze Menge. Israelische Sonne, die brennt schon aufs Gehirn, na klar, das ist richtig Mühe, da muss man sich Mühe machen, ja, das ist wohl wahr. Aber der Predigttext macht natürlich auch deutlich, unserem Weinberg, komm, kannst du mir helfen in unserem Weinberg? Die beiden erwachsenen Söhne sind ja irgendwann die Erben. Es ist ja nicht nur der Weinberg des Papas. Man muss natürlich auch sagen, warum musste sich Papa so einen großen Weinberg kaufen? Wer weiß doch, dass das viel Arbeit ist. Soll er doch die Arbeit selber machen. Und außerdem, der Wein, wenn er vergoren ist, schmeckt mir sowieso nicht. Also lass ihn mal arbeiten. Aber die beiden erwachsenen Söhne sind natürlich dann auch irgendwann die Erben. Helft ihr mir bitte in unserem Weinberg. Bei diesem Predigttext muss man sicherlich auch die Nuancen ein wenig hören. Unterschied zwischen der Art und Weise des einen und der Art und Weise des anderen. Beide haben keine Lust. Wir als Menschen haben null Bock. Null Bock, sich Kritik anzuhören, wenn die falschen Lieder rausgesucht wurden. Null Bock, Kritik sich anzuhören, wenn die Gottesdienstleitung nicht so läuft, wie man sich das wünscht. Null Bock, wenn man was auch immer macht, hier und da und dort. Man macht es ja doch immer irgendwie falsch. Der eine hat Kritik an dieser Art, der andere hat Kritik an jener Art. Ach nein, warum muss ich immer mir die Kritik von diesem oder jenem anhören? Das ist null Bock, das ist schwierig. Sich da durchzubeißen, das geht uns ganz genauso. Genauso wie die beiden Söhne, wir haben keine Lust mehr und das lasse ich mir nicht mehr sagen, also tue ich es nicht. Der erste Sohn, oder eigentlich der zweite von den beiden, der hat keine Lust zur Arbeit und möchte sich den Vater aber vom Halse halten. Und weil er keinen Ärger haben will, sagt er dem Vater, ja, ich arbeite, und denkt sich vielleicht im Insgeheimen, bis Papa merkt, dass ich heute nicht beim Arbeiten bin, bin ich schon wieder über alle Berge. Und dann muss ich mir halt eine neue Erklärung oder eine neue Ausrede einfallen lassen. Aber es fällt mir bestimmt schon ein, aber jetzt habe ich keine Lust. Ich höre lieber Musik oder gucke mir Videos an oder was auch immer. Der eine Sohn hat wirklich keine Lust und will sich das Nerven mit dem Papa auch nicht antun. Ich sage ja, ja, und dann ist schon gut und ich bin weg. Und eigentlich möchten wir natürlich als Eltern gern solche Kinder haben, die Ja sagen und die gerne arbeiten und mit denen man keine Nerverei hat. Und der andere Sohn, der von vornherein sagt, nein, ich will nicht und ich gehe auch nicht, Papa, was willst du jetzt tun? Das sind die Kinder, die man nun nach dem Urlaub überhaupt nicht brauchen kann. Die sofort wieder auf Konfrontation gebürstet sind und einem direkt ins Gesicht sagen, dass sie überhaupt keine Lust haben und jetzt schon gar nicht. Aber an uns Eltern gerichtet, eigentlich ist ja an dieser Stelle eine Persönlichkeit. Da ist ja schon ein Ich gewachsen. Da ist ja schon jemand gewachsen, der sagt, was er will oder nicht will und auch dazu steht. Wenn wir mit Kindern zu tun haben oder mit Heranwachsenden, Pubertierenden, mit Leuten, die halbstark sind und das auch ausprobieren, wie groß die Halbstärke schon ist, na klar, man muss sich mit ihnen auseinandersetzen, aber da ist eine Persönlichkeit, da ist eine Gradlinigkeit, da ist jemand, der ist etwas. Etwas, was man ansprechen kann, jemand, der ein Gegenüber ist, jemand, der sich vor mir aufbaut und der mit mir ringen will. Bist du stärker, Papa, oder ich? Vergessen wir es nicht, wenn uns der Kragen platzt und wenn wir sie am liebsten zusammenfalten würden nach einem wunderschönen Urlaub. Bei uns zu Hause, also bei meinem Vater und meiner Mutter zu Hause, da war Weihnachten immer so ein Moment. Wo natürlich viel zu helfen war, kannst du mal hier und kannst du mal da und kannst du mal alles irgendwie und irgendwie sind wir dann auseinandergekommen oder zusammengeraten. Das geschieht schon. Aber Kinder, die zu sich selber stehen, eigentlich müsste man das ja fördern. Blubbern wir als Eltern nicht sofort los, wenn uns der Kragen platzt, sondern versuchen wir zu erklären, was es ist mit Gemeinschaft zu Hause. Versuchen wir zu erklären, dass jeder seinen Beitrag einbringt und dass Gemeinschaft und Familie dann funktioniert, wenn jeder seinen Beitrag leistet und wir wollen doch eine schöne Weihnachtsfeier haben oder wir wollen doch den Wagen wieder leerräumen, wir wollen doch die Dreckwäsche runter in die Waschmaschine bringen und so weiter und so weiter. Das kann doch nicht alles nur einer oder zwei alleine machen. Es ist mühsam, das immer wieder zu erklären. Aber hier auch in dem Predigttext steht ja, er besann sich. Und fand auch, dass eigentlich hat Papa ja recht, wenn er fragt, könntet ihr mir helfen? Eigentlich ist ja doch Gemeinschaft etwas, wo ich auch mit meinen Gaben mich einbringen darf oder soll. Wie stark die Konfrontation, wie stark der Wortwechsel ist, die Enttäuschung vom Vater, welche Worte gewechselt werden, das wird alles nicht gesagt. Aber es ist tatsächlich eine große Chance, dass dieser Sohn in sich geht, da wo jemand ist und wo er sich nicht nur drücken möchte wie ein Aal permanent um alles herum, sondern geradlinig wird, ist ja doch eigentlich ein Stückchen Erziehung gelungen. Und die Chance ist da, dass er in sich geht. Ich hatte auch nicht zu allem Lust, was meine Eltern von mir gefordert haben. Garantiert nicht. Manchmal muss man sich erinnern an die Art und Weise, wie man selber mit seinen Eltern dann umgegangen ist. Solche Konfrontationen können zum Casus Belli werden, zum Familienkrieg auswachsen. Wenn du und solange du deine Füße unter meinen Tisch und all diese Sachen. Arbeit gehört zum Werk Gottes in unserer Seele dazu. Wir sind geschaffen, dass wir etwas bewegen. Das müssen wir uns immer wieder deutlich machen, weil auch wir als Erwachsene von Unlust geprägt sind. Gerade wenn wir Kritik bekommen, man steht hier vorne am Mikrofon, bekommt Kritik nach dem Gottesdienst. Das schafft bei uns genauso Rebellion wie in unseren Söhnen und Töchtern. Das hört keiner gerne. Am liebsten würden wir auch wie ein Aal rechts und links dran vorbeigehen. Ach ja, reicht doch mal hin. Gott sagt in seinem Wort, 6 Tage sollst du arbeiten. Seelische Gesundheit hat damit zu tun, dass wir 6 Tage Dinge bewegen. Und ich denke, das sollte man hören, gerade wenn wir in einer Zeit sind, so um die 38,5-Stunden-Woche und all diese Dinge ringen. Gott sagt, es ist gut für dich, 6 Tage Dinge zu bewegen. Etwas zu tun, eine Aufgabe zu haben, deine Gaben zu entwickeln, deine Gaben einzubringen, Dinge zu entwickeln. Gott hat dich mit Kreativität beschenkt, nicht belastet. Er hat dich zu seinem Ebenbild gemacht. Du kannst Sachen bewegen. Du kannst dir überlegen, wie baut man wohl einen Weinberg an, nicht die schönen Pflanzen nach oben oder nach unten oder wie auch immer, das ist dein Weinberg, mach was draus. Er hat dir Kreativität gegeben, er hat uns so geschaffen, dass wir Dinge bewegen können und uns dran freuen und hat extra einen Tag geschaffen, wo er sagt, und an einem Tag sollst du ruhen, da darfst du auch deine Arbeit genießen, die Ergebnisse, die Früchte ernten, das Feiern gehört dazu. Seelische Gesundheit hängt davon ab, dass wir arbeiten und Dinge bewegen, aber dann auch Ruhe einhalten. Das andere Extrem ist ja, dass man 7 Tage hintereinander permanent arbeitet. Und unsere Gesellschaft geht ja mehr und mehr dahin, dass man am Sonntag schon im Flieger sitzen muss, um dann am Montag an der richtigen Stelle losarbeiten zu können. Wir werden krank an dieser Stelle. Unsere Gesellschaft wird krank. Nur Geld und Arbeit. Und wenn er nicht mehr arbeiten kann, wird er ausgespuckt, ausgesourced, freigestellt. Seelische Gesundheit hängt damit zusammen, dass wir diesen Rhythmus, den Gott in uns hineingelegt hat und geschaffen hat, und das gilt für Väter oder Mütter und für Söhne bzw. Töchter ganz genauso. 6 Tage sollst du arbeiten, darfst du Dinge bewegen und voranbringen. Mein Leben, meine Seele gerät durcheinander, wenn ich das nicht einhalte. Die Betroffenheit an dieser Stelle entsteht an der Selbstverständlichkeit der Beantwortung der Frage Jesu. Wer hat's getan? Die Schweizer. Ne, das meine ich nicht. Wer hat jetzt wirklich das getan, was der Wille Gottes ist? Es ist so selbstverständlich wie nur was. Natürlich, der, der es getan hat, der hat es getan. Wer denn sonst? Natürlich hat Glaube mit Tat zu tun, mit Werken zu tun, Luther. Und ich denke, es ist richtig zu sagen, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir glauben. Und dabei vergessen wir manchmal, dass auch das Tun sendet, Gott sendet uns, Jesus sendet uns in diese Welt. Geht hin in alle Welt. Es heißt nicht, glaubt bei euch auf dem Sessel und das reicht. Lebendiger Glaube muss etwas bewegen. Wenn die Beziehung zu dem Schöpfergott, der mich so geschaffen hat, 6 Tage sollst du arbeiten, 1 Tag ruhen, wenn die Beziehung zu diesem Gott okay ist, dann wird in dir automatisch der Wunsch sein, 6 Tage lang etwas zu bewegen, etwas zu tun. Du weißt ja gar nicht, wohin mit deiner Kreativität. Also mir jedenfalls geht es so, Urlaub, nicht, da muss ich was tun. Ich werde wahrscheinlich jetzt nach Westerland ein paar Werkzeuge mitnehmen, nicht, weil da einige Türen nicht funktionieren. Ich kann nicht stillsitzen, das geht gar nicht. Und ich denke, das liegt daran, dass Gott uns so geschaffen hat, dass wir Dinge bewegen wollen, verändern wollen, sie nicht so verkommen lassen, sondern sie gut zu erhalten. Das ist ja das Reich Gottes, das sind ja die Türen der Gemeinde in Westerland. Und wenn die klemmen und so, nicht, die Leute, die sich bekehren sollen, kommen ja gar nicht rein. Die Betroffenheit entsteht bei mir an der Stelle bei der Einfachheit dieser Frage, wer hat's getan? Natürlich muss man einige Korrekturen anbringen. Es geht ja hier bei dem, wie Jesus fragt, oder bei diesem Gleichnis, bei diesem Bild oder bei dieser völlig normalen Alltagssituation, geht es ja nicht um dieses Martha- und Maria-Problem. Also die Martha, die immer nur arbeitet, Maria, die sich faul an die Füße Jesu hängt und immer nur zuhört. Und Jesus sagt, Maria ist ein gutes Vorbild. Das heißt, es geht nicht um die Fragen der stillen Zeit und ob wir genügend Bibel lesen und all diese Dinge. Das ist auch wichtig. Und die Frage ist sicherlich berechtigt, wo sind wir denn bei Gebetsveranstaltungen? Wo sind wir denn, wenn wir miteinander die Bibel lesen? Und dass wir die offizielle Bibelstunde gecancelt haben, werden dann in den Hauskreisen, wird da Bibel gelesen oder wird da nur über was weiß ich was ausgetauscht? Überhaupt HSV hat wieder mal gewonnen, ist ja interessant. Natürlich interessiert mich das auch viel mehr, als sich die Zeit zu nehmen, Bibel zu lesen, zu beten. Kann das denn sein? Ob BVB gewonnen hat oder Bayern gewonnen hat oder... Die Betroffenheit entsteht an der Stelle an der Einfachheit der Frage, wer hat denn, wer ist denn wirklich, wer hat's getan? Martha und Maria ist etwas anderes. Da geht es darum, dass Arbeit nicht alles ist und Maria sich die Zeit nimmt, Jesu zuzuhören, die Worte Jesu wirklich zu hören. Aber bei dem Vater geht es um eine Bitte. Um die Bitte der Mithilfe, helft mir, ich habe was zu tun. Ich möchte erinnern an dieses Wort Jesu, wenn dich jemand um eine Meile bittet, also um Mithilfe, um Begleitung bittet, dann geh mit ihm 2. Das Wort Jesu heißt nicht, versuch mit ihm zu handeln, dass er vielleicht auf eine halbe Meile verkürzt, sondern dann geh mit ihm 2. Wenn er Hilfe braucht, wenn jemand da ist, der dich bittet, dann geh mit ihm 2 Schritte, wenn er dich um einen bittet. Unlust und Frustration sind wohlfeil. Man muss auf der anderen Seite auch die Frage der Motive stellen. Wenn wir als Eltern wütend werden über unsere Kinder, die wieder mal nicht mithelfen wollen. Vielleicht müssen wir manchmal auch als Eltern hören, wo die Motive sind. Vielleicht hat jemand angefangen zu helfen, ist irgendwas schiefgelaufen. Hat sich mit dem Hammer auf den Daumen gehauen oder was auch immer. Wollte im Weinberg irgendwas schon mal anfangen, ist alles schiefgelaufen, da traut sich das nicht dem Vater zu sagen. Du weißt ja nicht, was hinter diesem Nein steht. Bevor du deinen Sohn zusammenfaltest, dann frag ihn doch erst mal, woran hat's gelegen? Was entmutigt dich? Warum hast du gesagt, nein, ich will nicht mehr? Manchmal müssen wir fragen an dieser Stelle. Petrus, ich gehe mit dir in den Tod, o Herr. Und dann, den kenne ich nicht. Was bewegt dich, Petrus, sowas zu sagen? Auf der einen Seite so ein Wort, auf der anderen Seite so ein Wort. Vielleicht müssen wir bei unseren Kindern auch erst mal fragen, wo die Motivation verloren gegangen ist. Was hat dich so entmutigt, an der und der Stelle deine Finger, deine Hände fallen zu lassen, zu sagen, ich habe absolut keine Lust mehr, nee, mach das doch alleine. Das geht nicht nur beim Putzen so, sondern natürlich beim Musikern auch so oder bei der Gottesdienstleitung oder wie auch immer, wie man sich auch in die Gemeinde einbringt. Man wird immer jemanden haben, der Dinge anders sieht und kritisiert. Sich das anzutun, da höre ich doch lieber zu oder ich komme gar nicht erst mehr. Das ist schwer. Das ist schwer. Sich dazu durchzuringen und zu sagen, um des Herrn willen will ich's tun. Jesus sendet uns aus und er sendet uns zu zweit aus. Immer ist dieser blöde Bruder mit dabei oder die blöde Schwester. Und der geht mir so auf die Nerven. Aber Jesus sendet uns nun mal zu zweit aus und will, dass wir lernen, dass wir Gemeinschaft lernen, weil er ein Gott der Gemeinschaft ist. Gott ist aus drei. Wir predigen einen Gott, der Gemeinschaft ist. Drei, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sei froh, dass er dich nicht zu dritt ausgesandt hat. Eigentlich ist das hier eine Mahnung zur Umkehr. Die Betroffenheit wird zum scharfen Wort Jesu. Zum scharfen Wort Jesu an die Frommen. Ihr habt gesehen, wie die betrügerischen Zolleinnehmer und Huren sich bekehrt haben und habt's nicht auch so gemacht. Das ist schon ein starkes Stück, wenn Jesus Betrüger und Huren als Vorbild für die Frommen nimmt. Das muss man erstmal verdauen. Wie vergleichst du mich, Jesus, mit sowas? Ich bin noch nie Hure gewesen, ich bin noch nie Betrüger gewesen, ich bin immer fromm gewesen. Seit 10.000 Jahren in einer frommen Familie. Opa und Oma und Großoma und Groma, alle gehörten sie zur Gemeinde. Und du vergleichst mich mit solchen Leuten, was bildest du dir ein? Wenn Jesus so ein scharfes Wort sagt, dann muss da ja was dahinter stehen. Ihr habt gesehen, mit welchen Tränen und mit welch großer Freude diese Leute mit Gott neu anfangen. Stehst mitten in der Erweckungsbewegung und schauderst dich vor den Gefühlen der Bekehrten, weil sie bei ihrem Gebet weinen. Können die das nicht mit ohne Gefühl machen? Helmut, der Klavierspieler, spielt zu gefühlvoll. Das rührt mich komisch an. Ist das nicht die gleiche Art und Weise, wie wir miteinander umgehen? Wir hören zum 10.000. Mal eine Predigt und sie geht uns so dran vorbei. Und es bewegt sich wenig und in deinem Hauskreis wird immer noch nicht Bibel gelesen. Oder dein Hauskreis bewegt sich immer noch nicht an dieser oder jener Stelle. Oder in deinem Leben bewegt sich nichts. Das ist ja diese Frage, die Jesus gibt. Du hast dich mal für ihn entschieden und dann stehst du immer noch da. Du hast gesehen, wie andere sich bekehren und ärgerst dich über die Schuhe, die sie anhaben, als sie zur Bekehrung gelaufen sind. Wer bist du eigentlich? Was geht in deinem Gehirn vor, wenn solche Sachen dich bewegen? Du freust dich nicht mit ihnen mich, sondern ärgerst dich über das komische Schuhwerk oder über was auch immer, die Haare oder was. Dieses Wort ist an die Frommen, an Pharisäer und Schriftgelehrte, die tatsächlich den ganzen Tag die Bibel lesen und alles besser wissen. Und ich glaube, an der Stelle sitzt das. Warum kritisiert Jesus die Frommen? Ja, weil sie alles besser wissen. Da kommen ein paar Huren und ein paar Betrüger in den Gottesdienst und deine Nase geht höher. Die sollen erst mal da ankommen, wo ich schon längst bin. mit meiner Heiligkeit und mit meiner Menge an Bibelwissen und mit meinen... Wahrscheinlich sind das solche Herzenshaltungen, die Jesus anspricht. Den Demütigen gibt er Gnade und den Hochmütigen verwehrt er sich. Das sollten wir hören. Das ist eine Erfahrung im Alten Testament, aber ganz besonders auch im Neuen Testament. Gott schenkt den Demütigen Gnade. Und die Demütigen sollten hören, nicht immer nur ausreden, ja, ich will ja kommen, Herr. Am Ende stellt Jesus sehr wohl die Frage, wer hat's gemacht, die Schweizer? Wer war das? Du warst es nicht. Wer hat's gemacht? Wer von den beiden, derjenige, der die frommen Worte gemacht hat, ja, ich komme, Herr, ja, ja, ich bin sofort da? Oder ist es der gewesen, mit dem du erst mal richtig aneinander geraten bist und dann geht er in sich und merkt, nee, so kann ich nicht bleiben, das geht so nicht. Und dann ist es vielleicht ein Zöllner, der wie Zachäus sagt, ich gebe vierfach von allem zurück, was ich jemals gestohlen habe. Das hat er schon gar nicht mehr, so einen großen Reichtum hat er schon gar nicht mehr. Aber in seinem Überschwang sagt er Dinge, aber er freut sich an dem neuen Weg, an dem ersten Schritt der Bekehrung, dass Jesus ihn aufsucht. Und du stehst als Frommer daneben und sagst, hör mal zu, wenn du an all die Leute, die du betrogen hast, vierfach zurückzahlen willst, das ist aber summa summarum, du freust dich nicht an seiner Bekehrung, sondern du fängst gleich an, das geht ja wohl nicht, so geht das ja wohl nicht. Und genau diese Herzenshaltung möchte Jesus ansprechen. Wo sind die Frommen, die das Reich Gottes tragen? Tragen lassen wir uns am liebsten gerne alle. Tragen lassen wir uns am liebsten gerne alle. Was für ein fatales Bild der frommen Landschaft. Zur Zeit Jesu, vielleicht auch zu unserer Zeit. Ein schöner Prüfstein ist die Geschichte von Cornelius. Cornelius, der römische Hauptmann der italischen Kohorte in Caesarea, Oberster der Besatzungsmacht in Gold und Silber oder was auch immer. Er lässt den Simon Petrus holen aus dem Hause eines Gerbers. Mehrere Tage war er da, sein ganzes Kleid hat wahrscheinlich gerochen wie was weiß ich was. Und er war Jude, ein Römer redet mit einem Juden nicht. Demut ist an der Stelle, wenn ich in der Lage bin, als römischer Offizier einen stinkenden Juden, bitte versteht es nicht falsch, aber Petrus war wirklich in einem Hause, da hat es mächtig nach verfaultem Fleisch gerochen. Dass der Hauptmann Cornelius aus diesem Hause das Wort Gottes hören will, ist ein Zeichen von großer Demut. Er fällt ja sogar vor ihm auf die Knie. Oder ein anderes Beispiel, der Prophet Bileam, zu dem Gott durch einen Esel redet. Wenn du nicht in der Lage bist, das Wort Gottes durch einen Esel zu hören, oder sagen wir mal, den Lobpreis nicht in der Lage bist, durch das Gewiehre eines Esels zu hören, und dann trotzdem in die Nähe Gottes kommst und dich nicht ärgerst an dem Gewiehre des Esels, das ist Demut. Hochmut ist all das, was rechts und links abbiegt. Mit diesen Liedern singe ich nicht mit, bei dieser Predigt höre ich erst gar nicht zu, bei diesem Gottesdienstleiter lasse ich mir nichts sagen. Hochmut ist das, was rechts und links abbiegt. Wenn ich in der Lage bin, einen Esel zu hören, dass er das Wort Gottes sagt, mir das Evangelium erklären zu lassen von Petrus, der aus einem stinkenden Gerberhause kommt, das ist Demut in deinem Herzen. Dem Demütigen schenkt der Herr Gnade. Und dann am Ende steht die Frage, und wer hat's gemacht? Was hat sich in deinem Leben verändert? Wenn du das hörst oder liest, was bewegt sich in deinem Leben? Hast du dann genau so gehandelt? Oder hast du es nur gehört und hast gesagt, ja, ja, eigentlich ist es ja richtig, aber es gilt für mich nicht. Lasst uns miteinander beten. Lasst uns miteinander beten, dass das Wort Jesu uns ins Herz trifft. Und lasst uns auch für diejenigen beten, die darum ringen, wie man die Anbetung in das Herz der Gemeinde hineinträgt. Wie man das Wort Gottes in das Herz der Gemeinde hineinträgt. Wie man geistliche Gemeinschaft in das Herz der Gemeinde reinträgt. Dass Gott schenkt, dass all diejenigen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, nicht frustrieren, sich nicht frustrieren lassen. Wer betet mit uns?